Nach seiner herrlichen Auferstehung ist Jesus vielen seiner Weggefährten begegnet, auch mit dem Gruß, Friede sei mit dir. Und davon leben auch wir, dass Jesus als Auferstandener, als lebendiger Herr durch sein Wort, durch seine Gegenwart, seinen Geist unter uns ist und zu uns spricht. Vielleicht kennen wir das aus unserem Leben, da sind wir irgendwo und haben das Gefühl, irgendetwas haben wir nicht mitbekommen. Wie Männer, die nicht richtig zuhören bei den Frauen und nicht gemerkt haben, dass heute Nachmittag die Schwiegereltern kommen. Dass da sich schon jemand lang angemeldet hat und ich es nicht bemerkt habe. Etwas so komisch und etwas so kommen die beiden Männer vor, die auf dem Weg von Jerusalem weg sind. Die Emmaus-Jünger. Sie haben das Wesentliche noch nicht gehört. Noch immer sind sie in Gedanken, in ihren Gefühlen, bei dieser schrecklichen Kreuzigung, bei den Bildern des geschundenen Christus, bei der gröhlenden Menge. Die Situation im Kopf, im Herz sind sie unterwegs, obwohl Jesus bereits auferstanden ist. Bei den Zweien scheint es fast, als wären sie am Auferstehungstag die Letzten, die es noch nicht wissen, dass Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, es gibt auch heute viele Menschen, die genauso traurig unterwegs sind, die noch nicht wissen oder erfahren haben für ihr Leben, dass Jesus auferstanden ist, auch für sie. Ich habe es am Karfreitag gesagt, die Passionsgeschichte auf RTL und so weiter. Es mag alles gut und recht sein, mancher Satz war treffend. Aber mich beschäftigt es zutiefst, dass all diese Darstellungen am Kreuz aufhören. Bis dahin gehen die Menschen weiter. Ja, noch so zwei Sätze. Aber das Eigentliche bleibt fast unter dem Teppich. Die zwei erleben eine besondere Begegnung mit Jesus. Jesus schafft den beiden offene Augen, ein brennendes Herz, und das wünsche ich für uns heute. Offene Augen und ein brennendes Herz für Jesus, für den Auferstandenen. Ich lese aus Lukas Kapitel 24 einen Teil dieser Begebenheit. Am selben Tag gingen die Jünger, die von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf in Emmaus, 12 Kilometer weit entfernt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst zu ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht, sie waren mit Blindheit geschlagen. Und Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten Jesus traurig an. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. So übertragen wir manchmal unsere Probleme auf Jesus. Du bist das Problem. Du verstehst es nicht. Dabei haben sie es noch nicht erfasst. Und sie erzählen diesem Jesus, was alles passiert war. Und dann heißt es, Vers 28 weiter, inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Warum auch immer. Und sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgt er ihrer Einladung und bleibt bei ihnen. Und als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen da die Augen auf. Und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs war mit uns und sprach und uns die heiligen Schriften aufschloss. Und sie machten sich sofort zurück auf den Rückweg nach Jerusalem. Enttäuschte Erwartungen für diese zwei Männer beginnt Ostermorgen sehr traurig, wie für alle Menschen, die nicht wissen oder noch nicht wissen, dass Jesus auferstanden ist. Ostern ohne Auferstehung ist traurig. Die Ereignisse bei ihnen waren noch frisch. Der Gedanke ging ihnen durchs Herz. Selbst die mutigsten Jünger damals waren so überrumpelt. Wir haben es gehört, vielleicht in der Schriftlesung am Karfreitag. Die Jünger verstanden nicht, was Jesus meinte. Das tröstet auch mich, dass ich so oft nicht verstehe, noch nicht verstehe, was Jesus meint. Und mit dieser letzten Botschaft, der letzten Information, sie haben in eine Gruft gelegt, sogar in eine Fremde, gehen sie weiter. In dieser chaotischen, traurigen Gefühlslage verabschieden sich die Jünger von Jerusalem, von Gottes Stadt. Weniger bewegen kann ich mich nicht. Sie verabschieden sich von der Stadt Gottes, wo Gott zu finden ist, und Jesus liegt im Grab. Was ist Jerusalem ohne Gott? Vielleicht sind wir manchmal auch so traurige Jünger. Vielleicht haben wir uns von der Nachfolge bei Jesus auch viel versprochen, dass uns Jesus so ganz viel neue Hoffnung gibt. Ich tue mal umstellen auf das Mikrofon. Es nervt mich zu viel. So. Vielleicht sind wir auch so traurige Jünger. Vielleicht haben wir uns viel von der Nachfolge bei Jesus versprochen. Dass Jesus so Wind unter unsere Flügel bringt. Wie Jesus den Alltag angenehmer macht. Und dann kommt Ostern und unsere Glaubenstemperatur ist höchstens Medium. Es ist schon gut, dass es nicht Eiszeit ist, aber ein brennendes Herz ist anders. Ich habe den Eindruck, dass es sich lohnt, auf diesen Weg zu gehen mit den Emmaus-Jüngern am Sonntagmorgen, am Ostermorgen. Es könnte auch unseren Ostersonntag retten, diesen Weg mit Jesus und den Jüngern, wo wir Hoffnung entdecken für Menschen, die auch von Gott enttäuscht sind, im Blick auf ihr Leben, auf ihr Glaubensleben. Irgendwo auf der zweistündigen Wanderung gesellt sich Jesus dazu und erkundigt sich, was vorgefallen ist, warum sie so enttäuscht sind. Bei uns würde vielleicht Jesus auf unseren Posts sehen, wie es uns geht. So bei den WhatsApp-Status, auf Facebook, auf Instagram. Dort würde er vielleicht sehen, wie es uns geht. Aber damals musste man noch reden miteinander. Vielleicht ist es auch gut, heute ins Gespräch zu kommen miteinander und mit Jesus. Damals musste man sich unterhalten und mit Jesus ins Gespräch kommen. Jesus kommt gern dazu. Er sitzt gern auf unsere Bank neben uns auf dem Spaziergang weg von Jerusalem nach einer durchwachten Nacht. Und kommt gern mit uns ins Gespräch. In einem der Lieder hieß es, mach dir keine Sorgen, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Jesus kommt und macht das, was wir beim Krankenbett nicht machen sollen, auf die Bettkante sitzen. Und er kommt, er will mit uns ins Gespräch kommen. Und alles darf gesagt werden. Die Freunde sind so perplex, dass jemand so uninformiert ist wie dieser Jesus. Sie erzählen dem Fremden lang und ausführlich, was sie beschäftigt. Ich glaube auch, das gehört dazu bei Menschen, die etwas beschäftigt. Da kommen wir manchmal nicht auf den Punkt, weil wir es erzählen und es ging mir so und das ist mir doch... Kennt ihr das? Und kennt ihr das vielleicht von euren Nächten? Ich kenn's gut, wie ich so in eine Endlosschlaufe komme. Sie erzählen Jesus ausführlich lang, was sie beschäftigt. Und Jesus hört einfach zu. So ist das auch bei uns. Jesus holt uns dort ab, wo wir sind und nicht dort, wo wir sein möchten. Ich habe was Ähnliches schon mal gesagt in den letzten Tagen. Jesus will uns dort begegnen, wo wir sind und nicht dort, wo wir denken, wo wir sein möchten. Eine Sprecherin am Willowkrieg hat gesagt, wenn wir beten, dann sind wir manchmal so schnell abgelenkt. Dann beten wir, lieber Herr und so weiter. Und dann denke ich auch, ich habe noch meinen Termin da. Und auch meine Steuererklärung und so. Und dann unterbrechen wir und sagen, wir gehen wieder zurück, lieber Herr. Und dann sind wir wieder. Und 2 Minuten später sind wir wieder da. Und sie sagt, hör nicht auf, dort zu unterbrechen. Vielleicht ist es dort, wo Jesus mit dir gerade darüber reden will, über deinen Termin, über deine Finanzen, deine Steuererklärung. Jesus begegnet uns dort, wo wir sind und nicht dort, wo wir sein möchten. Und die zwei, die lassen raus, was sie beschäftigt, was ihnen nicht gut tut. So wie nach einem Essen, das uns nicht gut tut. Es muss raus. Und Jesus bewertet es nicht, er kritisiert es nicht. Es darf alles gesagt werden. Wie gut tut es manchmal so eine Kropfleere. Einfach raus. Was sich angestaut hat. Es ist gut, nicht noch mehr zu schlucken, sondern mal rauszulassen. Ich habe mir einen Gedanke aufgeschrieben, den ich hier gern anfügen würde. Manchmal beobachte ich in alten, langjährigen Beziehungen, wir haben viele hier auch langjährige Beziehungen in der Gemeinde, dass wir gewisse Dinge gar nicht mehr teilen, auch in Ehen oder sonst Beziehungen, weil ja alles klar ist. Dass manchmal die tiefen Gespräche immer weniger werden, je besser wir uns eigentlich kennen würden. Da redet man noch über die nächsten Ferien, jedenfalls bei Heers. Die Agenda, den Einkauf am Samstagnachmittag ab 15 Uhr, wenn alles runtergeschrieben ist. Aber tiefe Herzensgespräche sind manchmal gar nicht so einfach und für mich als Mann auf Knopfdruck erst recht nicht. Jetzt reden wir mal. Ich merke manchmal, dass ich einen langen Weg brauche zu einem ehrlichen, tiefen Gespräch. Und manchmal hilft tatsächlich ein Spaziergang miteinander. Und Jesus geht diesen Weg mit seinen Jüngern. Er gibt ihnen Zeit, dass sie von den äußeren Dingen zu ihrem Herzen kommen, was sie bewegt. Jesus schafft bewusst Raum in diesem Weg mit den Emmaus-Jüngern. Schritt für Schritt wagen sie es, ihre Herzen aufzumachen und auch ihre Schatten zu zeigen. Ich bin froh, dass da 2 Männer sind, die mit Jesus es wagen zu reden. Auch Frauen dürfen mit Jesus reden. Und Jesus weitet den Blick. Im nächsten Schritt übernimmt Jesus die Initiative. Sehr direkt, sehr zielgerichtet ist er mit seiner Antwort. Er macht die Freunde darauf aufmerksam, dass sie einen Aspekt verpasst haben. Das kommt schon mal, wenn man so in seiner Welt ist, dass man alles nur noch von seiner Seite sieht. Aber Jesus nimmt die Puzzleteile des Gesprächs und fügt sie zum Ganzen zusammen. Und er braucht eine Weile die ganze Wegstrecke. Es wird sogar Abend. Das hätte mich mal interessiert, diese Auslegung von Jesus, von den alten Schriften bis hin zu seinem Tod, hin zur Perspektive der Auferstehung. Da wäre ich gern dabei gewesen, um zu hören. Eine lange Predigt wahrscheinlich. Und es zeigt auf, dass alles von Gott von langer Hand geplant war. Ich habe einen Vergleich gefunden, der hat mir gefallen. Manchmal blicken wir in Situationen hinein wie Ameisen im großen Dschungel. Wir blicken nicht durch. Ich kann mir das so gut vorstellen. Wie Ameisen im großen Dschungel. Die gleiche Perspektive. Und ich möchte lernen und hören, wie Gott es sieht. Stille Zeit, der Weg der Emmausjünger ist eben nicht nur ein in sich hineinschauen, sondern auf Jesus schauen. Das ist der Unterschied zwischen Meditation und stille Zeit. Meditation sucht das Leere in uns, wenn nichts mehr da ist. Dann ist es auch ein bisschen hohl. Aber Besinnung sucht immer Jesus. Das ist der Unterschied zwischen Meditation, wo man das Leere und das Nichts sucht und nichts findet, oder ob man auf Jesus schaut und Jesus sucht und findet. Es ist die Begegnung mit Gott durch Jesus. Es ist auch bei uns, wenn manchmal Stille, Einkehr, Ruhe, Ausruhen dran ist. Ich merke, dass ich das viel mehr einüben muss wie Aktivität. Und dann die Begegnung mit Brot und Wein. Seltsam, wie schnell manchmal alles vergeht, wenn man mit einem guten Freund zusammen ist. Im Gespräch mit Jesus über die Bibel, über das Leben. Jesus hat ein Gespräch über die Bibel und das Leben. Und als sie beim Abendessen sitzen, nimmt Jesus Brot und da gehen ihnen die Augen auf. Es ist doch fast so, wie Jesus damals Tausende gesättigt hat. Du, ist das Jesus, der hier ist? Auf einmal erkennen sie Jesus und seinen Charakter. Das wird ja im Abendmahl ausgedrückt. Er hat sein Blut, sein Leib dahingegeben. Wie konnten wir das vergessen? Paulus sagt beim Abendmahl, tut es zum Gedächtnis, damit wir es nicht vergessen, dass dieser Jesus da ist und seit Ostern auferstanden ist. Die beiden sind tief bewegt, sie gehen den weiten Weg zurück nach Jerusalem und wenn das Herz zu brennen beginnt, dann will es nicht schweigen. Ich möchte mit euch abschließend ein Bild ansehen. Über Geschmack lässt sich streiten. Es geht mir nicht um Geschmack. Es zeigt ein Bild der Emmausjünger. Es ist von einem Pfarrer Siegfried Köder. In einer Reha-Klinik in Deutschland, in Bayern, glaube ich. Es wird der Moment festgehalten, als Jesus den Blicken seiner Freunde entschwindet. Nachdem Jesus Zeit mit ihnen verbracht hat, lässt er sie zurück. Das Glas und das Brot von Jesus steht noch da. Es ist noch nicht abgeräumt. aber er selbst ist nicht mehr da. Aber das Licht von ihm erfüllt den ganzen Raum. Licht dieser Welt, haben wir gesungen. Das Licht beherrscht die ganze Szene. Es ist im Zentrum. Er leuchtet den Tisch und die Menschen. Dann entdecken wir die Freunde im Vordergrund. Der eine hat noch einen Gebetsschal um den Kopf geschlungen, ein jüdischer Gebetsschal, und ist noch ganz in seiner Andacht versunken. Er hält das Brot behutsam, andächtig, umschlungen mit beiden Händen. Jesus, du bist bei mir, auch wenn du weitergehst. Niemals verlässt du mich. Ich bin bei dir, haben wir gesungen. Der andere hat den Gebetsschal schon abgelegt und hält mit den Händen das gefüllte Glas und mit der anderen das Brot. Diese Hand und sein Blick ist geöffnet. Er ist empfangender. Meine leeren Hände füllst du, Jesus. Was ich brauche, kommt von dir. Und dann wurden vom Künstler zwei Gestalten im Hintergrund hinzugefügt, von denen wir nichts lesen. Der eine hält vorsichtig das Glas an die Lippen, wie wenn er vor Durst fast umgekommen wäre. Ausgetrocknet, fast verdurstet. Und er will von dem, das Jesus ihm gibt, keinen Tropfen verschütten. Ich darf mit meinem Durst an Leben zu Jesus kommen. Wie die Frau am Brunnen, erinnert ihr euch? Und dann ist da noch eine Frau. Ich denke nicht, damit die Quote stimmt. Die Frau gegenüber senkt den Kopf, Scham erfüllt. Sie fühlt sich schuldig, unwürdig, aber im Licht von Jesus darf sie sein. Wir dürfen, wenn wir uns unwürdig vorkommen und von uns unwürdig her sind, bei Jesus verweilen. Und empfangen, was er uns gibt. Hier bei Jesus im Licht sein. Sie hat das Brot in der Hand, durch das Jesus ihr begegnet. Sie darf nehmen, was Jesus ihr gibt. Und ganz vorne im Vordergrund liegt eine aufgeschlagene Bibel. Ich denke, damals hatte man wahrscheinlich eher Pergamentrollen. Aber in dieser Bibel ist die Jesaja-Stelle aufgeschlagen, Jesaja 53. Alle verachteten und schmieden ihnen, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die uns sonst getroffen hätten, die Schmerzen erlitten, die wir sonst ertragen müssten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Was für eine starke Botschaft für uns und das Bild in der Kapelle einer Reha-Klinik. Er trug unsere Schmerzen. Er trug unsere Krankheit. In einer Reha-Klinik, wo nicht jeden Tag Sonnenschein und schmerzfrei ist. Diese Andacht, dieser Hinweis auf Jesus für die Menschen dort und für uns. Ist das nicht die Botschaft auch für uns? Ist es nicht ein Wort für uns, wenn wir manchmal enttäuscht sind, frustriert sind, manchmal nicht so viel von Jesus spüren, wie wir möchten?
er ist hier. Ich darf mich an ihn wenden, ihm alles sagen, sein Wort auf mich wirken lassen, dabei sein, wie er meine Augen öffnet, dabei sein, wenn er mein Herz wieder entzündet, in Brand setzt. Er ist der uns im Alltag begleitet, auch wenn die Osterfeiertage vorbeigehen. Die Auferstehung von Jesus geht nicht vorbei. Die bleibt. Das ist der große Trost in meinem Leben. Das ist eines der großen Worte, wo ich mich festhalte. Das Grab meines Gottes ist leer. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und du in Jesus Christus. Ich bete. Jesus, du auferstandener und herrlicher Jesus, du Allmächtiger zur Rechten Gottes, wir beten dich an und preisen, dass du auferstanden bist in der Kraft deines Vaters. Weder Tod noch Teufel hat noch etwas zu melden, weil du der Sieger und Herr bist. Und ich danke dir, dass du uns dort begegnest, wo wir sind, in unserem Alltag, auch mit unseren Empfindungen, unseren Fragen an dich, unseren vielleicht auch manchmal Ringen mit dir. Und ich danke dir, dass du dort hineinkommst und zu uns redest, uns die Augen öffnest für deine Perspektive, uns Brot und Wein teilst, das Lebensbrot, das Wasser, das nicht mehr durstig macht. Wir sehnen uns danach. Gib uns mehr von diesem Brot und Wasser. Und ich danke dir für diese Hoffnung, die wir haben, dass deine Auferstehung als Erstling Garant ist für unsere Auferstehung in dir. Nicht wegen uns, nicht als Leistung von uns, auch nicht als fromme Zielgerade, die wir erreichen können, sondern als Geschenk von dir. Wir möchten unsere Herzen dir zuwenden und ich möchte dir folgen, lieber Herr. Danke, dass du uns begleitest und in uns brennende Herzen für deine Sache schenkst. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland, dir.